Es hatte alles so gut begonnen. Ein Beziehungsstart, wie er besser nicht sein könnte. Voll Harmonie, voll Zärtlichkeit, voll Liebe. Ganz nach Gottes Plan. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat sich einen Herzenswunsch erfüllt. Dieses kleine Detail der Kathedrale von Chartres, das zeigt das für mich ganz eindrücklich. Gott erschafft da gerade durch Jesus die Vögel und dabei denkt er schon an den Menschen. Von Ewigkeit her ist der Mensch Gottes Lieblingsgedanke. Er hat sich nach einem lebendigen Gegenüber gesehnt. Aus Fleisch und Blut, aus Mann und Frau, aus Gespräch und Genuss, aus Vertrauen und Liebe. Gott schafft sich ein Gegenüber, das ihm entspricht, das ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, mit dem er reden kann, das ihm antworten kann, das seine Nähe spürt und verwurzelt in seiner Liebe den Sinn des Lebens findet und liebt. Gott, den Nächsten, sich selbst. Und es ist keine alte Geschichte von Adam und Eva. Ich rede jetzt gerade von dir. Du bist Gottes Lieblingsgedanke. Dein Leben kommt aus dieser Liebe. Du bist von Gott unbedingt gewollt. Was löst das in dir aus? Ein Staunen, Freude oder Skepsis oder eher ein müdes Gähnen, weil du diese Geschichte schon so oft gehört hast und das für dich jetzt nur eine Wiederholung ist. Und die Gefahr besteht, dass wir vor lauter Gewohnheit und Gewöhnung abgestumpft werden, dass wir gegenüber dem Evangelium immun werden. Weil wir das Evangelium schon so oft gehört werden, besteht die Gefahr der Immunisierung gegenüber dem Evangelium. Wiederholen, das bedeutet aber nicht nur wiederholen, sondern kann auch ein sich wiederholen bedeuten. Du kehrst zu den Ursprüngen zurück. Du hörst Gottes Liebeserklärung neu. Du machst einen neuen Anfang. In diesem Sinn sind diese Gedanken, ja, ist dieser ganze Tag, dieser Karfreitag 2019 hoffentlich eine Wiederholung, ein sich wiederholen, was vielleicht mit der Zeit verloren gegangen ist. Denn es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass dein Herz durch seine Liebe schneller schlägt. Dass du ihm seine Liebe glaubst und diese Liebe erwiderst. In aller Freiheit. Denn Liebe und Freiheit, die gehören zusammen. Jede Form von Zwang tötet Liebe. Und damit geht Gott ein großes Wagnis ein. Denn sein Gegenüber kann ich sagen, kann ich will sagen und ich will nicht. Da stehen sich zwei Machtzentren gegenüber, das Göttliche und das Geschaffene. Und wenn es verschiedene Machtzentren gibt, dann, das sagt jedenfalls meine Erfahrung, ist mit Konflikten zu rechnen. Ein Ich und ein Ich ist noch lange kein Wir. Doch Gott geht dieses Wagnis ein, aus Liebe. Und diese Liebesgeschichte hat so gut angefangen, das war einfach nur gut. Ja, sehr gut. Aber dann, Misstrauen macht sich im Menschen breit. Er glaubt Gott nicht, dass er ihn grenzenlos liebt, dass er es nur gut mit ihm meint. Er denkt, bei Gott zu kurz zu kommen. Er hegt den Verdacht, dass Gott ihm ja irgendwas vom Leben wegnehmen möchte, dass Gott seine Freiheit einschränke und der Mensch geht Gott aus dem Weg. Er wendet sich anderem zu, ignoriert Gott. Ja, behauptet sogar, dass es Gott überhaupt nicht gäbe. Und der Mensch, der nimmt sein Leben selbst in die Hand. Was ursprünglich zusammengehört, wird getrennt. Was so gut begann, geht schief. Und der Mensch, er sucht weiter. Er sucht weiter nach Nähe. Er sucht weiter nach bedingungsloser Liebe, nach Sinn. Er sucht nach Erfüllung in seinem Leben. Aber nicht mehr bei Gott. Und diesen Alleingang nennt die Bibel Sünde. Sünde ist im biblischen Denken ein Beziehungswort. Es beschreibt diese Beziehungsstörung zwischen Gott und mir. Die Störung in der Beziehung zwischen mir und den anderen. Und die Störung in der Beziehung zu mir selbst. Sünde trennt uns von dem Leben, wie Gott es gedacht hat. Wie eine Mauer, heißt es im Buch Jesaja, steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat es sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Sünde heißt, da ist eine Mauer zwischen mir und Gott und ich versuche, mein Ich ohne Gott zu finden. So als ich AG, mit den Unternehmensgrundsätzen ich, meiner, mir, mich. Ich suche meine Identität nicht in der Beziehung zu Gott, ich suche mein Heil woanders. Sie tauschten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein, schreibt Paulus im Römerbrief. Und weiter, sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet anstatt den Schöpfer. Und Paulus fährt mit einer langen Liste von Sünden fort, die Leid, die Elend in diese Welt bringen. Bosheit, Gier, Gemeinheit, Neid, Verleumdung und noch vieles mehr. Und das alles, das wurzelt im gleichen Boden. Ich suche mein Glück ohne Gott. Ich suche mir Ersatzgötter und setze sie an Gottes Stelle. Und ich sage hier ganz bewusst ich. Denn das ist keine alte Geschichte von Adam und Evas Ego-Trip. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Das ist kein Geschehen damals und dort, sondern das ist hier und das ist jetzt. Und es ist auch keine alte Geschichte, die sich irgendwann mal in meinem früheren gottlosen Leben ereignet hat. Diese Geschichte, die ist immer noch hochaktuell. Denn auch nach meiner Bekehrung zu Jesus sind noch falsche Götter aktiv. Wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes, mein Denken, mein Fühlen immer wieder erneuert, diese Geschichte ist meine Geschichte und auch deine. Von was erwartest du dein Glück? Was gibt dir das stärkste Selbstwertgefühl? Was ist so das wahre Ziel deines Lebens? Die gemeintlich korrekte Antwort ist Jesus. Aber mal ehrlich, worum dreht sich dein Leben? Was brauchst du unbedingt? In was suchst du deinen Lebenssinn? In deinem Partner? Soll er dein Ein und Alles sein? Der Arme. Das wird ihn gnadenlos überfordern. Oder ist dein größter Wunsch ein glückliches Familienleben? Soll Familie all das ausgleichen, was im Beruf und auch sonst in deinem Leben daneben geht? Solche Totalitätserwartungen programmieren das Scheitern vor. Oder suchst du Bestätigung in deiner Arbeit, in einer Beförderung, in deinem Besitz oder in deiner Fitness, in einer Sache, für die du kämpfst? Ist deine Daseinsberechtigung dein Helfersyndrom? Oder baust du deinen Selbstwert über dein Image auf? Bitte nicht missverstehen. Das alles, auch das, was die Pantomime da gezeigt hat, ist ja an sich nicht schlecht. Nichts gegen einen Partner, nichts gegen Geld, nichts gegen Genuss, nichts gegen Schönheit. Aber bitte, nicht als Ersatzgott, nicht als ein und alles, um das sich das ganze Leben dreht. Für mich ist Erfolg so ein Ersatzgott. Nichts gegen Erfolg. Aber wenn ich mein ganzes Leben lang nur versuche, es mir und anderen zu beweisen, wie toll, wie gut ich bin, wenn sich alles darum dreht, Familie hinten anstehen muss, Freundschaften darunter leiden und Gott dazu benutzt wird, einem diesen Erfolg zu verschaffen. Dass man so betet, Herr, es ist so gut, dich zu haben. Du bist mächtig, du bist groß. Und du weißt, was ich unbedingt brauche, Herr. Ich brauche unbedingt Erfolg. Und wenn du mir das nicht gibst, wenn du mir den nicht gibst, dann wende ich mich vielleicht von dir ab. Und was, wenn der Erfolg ausbleibt? Wer bin ich dann? Und wie sieht dann meine Beziehung zu Gott aus? Und wenn ich erfolgreich bin, danke ich dann Gott? Oder klopfe ich dann eher so auf meine eigene Schulter? Und bin ich dann zufrieden? Meine Erfahrung ist, je mehr Matthias hat, je mehr er will. Nie schweigen seine Wünsche still. Es reicht nie. Ich habe keine Ahnung, was so dein Ersatzgott sein könnte. Aber eines weiß ich, dieser Ersatzgott, vor dem du dir so dein Glück erhoffst, er wird dich nicht glücklich machen. Er befriedigt nicht. Er kann dich nicht ausfüllen. Es wird dir immer etwas fehlen. Und du wirst merken, es braucht dauernd mehr oder einen anderen Kick. Wir haben nie genug. Und die Ersatzgötter, die haben noch eine heftige Nebenwirkung. Sie machen süchtig. Das muss ich unbedingt haben. Und wir alle Süchtigen wollen wir nicht wahrhaben, wie sehr wir von diesen Ersatzgöttern beherrscht werden. Wie sehr uns diese ganzen Must-Haves besetzen. Der Sozialpsychologe Harald Welzer, der bezeichnet uns als sedierte Konsumzombies. Liebe Konsumzombies. Harte Worte. Doch überall heißt es doch, kauf mich, fahr mich, trink mich, tu mich in dein Haar und dann wirst du glücklich werden. Die größte Religionsgemeinschaft, die ist nicht das Christentum. Auch nicht der Islam. Die größte Religionsgemeinschaft ist der Konsumismus. Unsere Tragödie ist, wir suchen angestrengt nach Erfüllung und wir werden nicht wirklich fündig. Unser Herz ist so konstruiert, dass es nur in Gott wirklich fündig wird. Unser Herz bleibt so lange ruhelos, bis es in Gott Ruhe findet. Denn wir sind auf eine vitale, auf eine intakte Beziehung zu Gott hin angelegt. Da finden wir unsere wahre Identität, Leben in Fülle. Das ist Gottes Plan. Und die gute Nachricht ist, dass Gott an seinem Plan festhält. Er lässt ihn nicht los, diesen Plan. Und er lässt uns nicht los. Er sagt, auch wenn du mir die kalte Schulter zeigst, auch wenn du dein Glück ohne mich suchst, ich halte an dir fest. Ich will mit dir zusammenleben. Ich liebe dich. Dennoch. Ich weiß nicht, habt ihr das in der Pantomime gesehen, wie Jesus so zieht, wie so ein Propheten Hosea heißt, mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Jesus will uns in Gottes Nähe ziehen, doch wir merken es oft gar nicht in dem ganzen Gewusel, in dem Gedrehe, wo wir drinstecken, dass er da ist und dass er uns zieht. Und da ist so viel. Da ist so viel, was mich von ihm trennt, was mich davon abhält, bei ihm Ruhe zu finden. Das sind so die Ersatzgötter, die mir den Weg versperren. Meine Gier, mein Stolz, mein Ego, meine Sünde. Und ich spüre, aus eigener Kraft kann ich mich nicht befreien. Wie soll ich das aus mir rauskriegen, wenn dieses Ich doch davon befallen ist? Ich komme da nicht raus, ich schaffe das nicht. Aber Gott schafft das für mich. Das ist die frohe Botschaft. Paulus schreibt, so lautet diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Und auch hier besteht die Gefahr der Gewöhnung. Auch das kann ich so hören, als sei es selbstverständlich, dass auf Verfehlungen Vergebung folgt. Doch das ist es nicht. Schau dich um. Wenn einer schlägt, wird er zurückgeschlagen und jeder kriegt das, was er verdient. Und darum müsste es mich treffen. Klar ist Gott Liebe, aber er ist auch die Wahrheit. Und Gott sieht nicht einfach über meine Sünden hinweg, aber er nimmt in seinem geliebten Sohn diese Sünden auf sich. Alles, was ich, was du, was eine ganze Menschheit an Gottlosem getan hat, an Gutem unterlassen hat, alles, was da zwischen Gott und uns steht, wird von Jesus weggeräumt. Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Durch seinen Tod am Kreuz ist der Zugang zu Gott wieder offen, die Trennwand eingerissen, uns ist vergeben. Am Kreuz setzt Jesus dem Nein der Menschen Gottes Ja entgegen. Am Kreuz versöhnt Jesus Gott und Mensch. Am Kreuz sehen wir, was Sünde tut, wozu wir Menschen fähig sind. Am Kreuz sehen wir aber auch, was Liebe tut, was Gott tut. Mich hat es in der Pantomime eben sehr beeindruckt, wie Jesus so die Arme ausstreckt, wie er das alles so auf sich laden lässt, was uns von Gott trennt, wie er sich so in die Hände der Mächte gibt, deren Sklaven wir geworden sind, damit wir freikommen. Diese offenen Arme, die zeigen mir, dass Gottes Herz dennoch für uns schlägt. Dieses Herz, so schreibt Johannes, wird von einer Soldatenlanze durchbohrt. Und aus ihm fließen Blut, das Symbol der Liebe, der Hinweis auf das Abendmahl. Aus diesem Herzen fließt Wasser. Ein Zeichen dafür, ein Symbol des Lebens, das er uns neu schenken möchte. Ein Zeichen der Taufe. In Jesus kehrt Gott sein Innerstes nach außen und zeigt uns, dass er uns von ganzem Herzen liebt und dass er nicht aufgehört hat, uns zu lieben, dass er all das erträgt, dass er all die Schläge erträgt. Er lässt sich die Nägel in seinen Leib rammen. Und bitte, das ist keine alte Geschichte. Auch ich halte so einen Nagel in der Hand. Mein Tun, mein Lassen bereitet Jesus Schmerzen. In allem, was leidet, leidet er. Ihn quält es, wenn ich meinem himmlischen Vater nicht über den Weg traue, wenn ich Ersatzgötter wichtiger nehme als ihn. Ihm tue ich weh, wenn ich lieblos handle, egozentrisch statt theozentrisch. Die Pantomime macht es deutlich. Ihn trifft das alles. Vielleicht mag dir das ein bisschen zu heftig dahergekommen sein, aber um was geht's am Karfreitag? Um so ein bisschen Andacht, um so ein paar schöne Passionsmusiklieder oder um die Macht der Sünde, die mit voller Wucht auf Liebe trifft. Jesus lässt es nicht zu, dass es uns trifft. Er lässt es zu, dass es ihn trifft, zerreißt, zerschmettert, vollständig zerstört. Und warum? Damit es eben nicht mehr uns trifft, zerreißt, zerschmettert, zerstört. Warum? Weil er uns liebt, dennoch liebt. Darum hängt er am Kreuz, ohnmächtig, hilflos, dem Gespött der Menschen ausgeliefert. Warum hilft dir Gott nicht? Steig doch herab vom Kreuz, rufen die Leute Jesus zu. Doch Jesus steigt nicht herab. Er zeigt hier seine Macht nicht durch ein Wunder. Denn ein Wunder würde die Menschen zwingen, an ihn zu glauben. Jesus zwingt mich nicht mit Macht in seine Gefolgschaft, sondern er macht sich ohnmächtig, hilflos, damit ich mich frei für ihn entscheiden kann. Das Kreuz zeigt uns einen Gott, der niemanden zum Glauben zwingt. Das Kreuz zeigt, dass Gott die Freiheit des Menschen respektiert. Und das Kreuz zeigt uns die Liebe unseres Gottes. Jedes bisschen an ihm ist durchdrängt, ist bewegt, ist bestimmt, ist durchwebt von Liebe. Und zwar von Liebe zu dir. Egal, ob du das weißt oder nicht, egal, ob du das gerade fühlst oder nicht, du bist in seinem Herzen. Und wenn du daran zweifelst, dass Gott dich liebt, oder wenn du spürst, dass du irgendwie schon immun geworden bist gegenüber dieser Liebeserklärung, dann bitte schau auf das Kreuz. Schau wiederholt auf das Kreuz. Schau auf das, was Liebe tut. Und wenn du sagst, das verstehe ich nicht, dann sage ich auch nicht. Ich vermute, das ist letztlich gar nicht zu verstehen. Diese Geschichte, die will nicht verstanden werden, sondern sie will Herzen berühren, Herzen gewinnen, Herzen verwandeln. Im Letzten ist das Kreuz nicht rational verständlich, aber es funktioniert. Durch das Kreuz gewinnt Jesus Herzen. Entmachtet er nach und nach diese Ersatzgötter, schenkt er Vergebung, schafft Vertrauen, verbindet neu, verwandelt Leben. Das tut Jesus durch das Kreuz seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren sagen Menschen, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dazu sind wir geschaffen. Gott erneuert durch Jesus dieses entstellte Ebenbild, damit wir immer mehr diesem Bild entsprechen, das er schon immer, seit Ewigkeiten von uns hat und in uns sieht, das er nie aus dem Blick verloren hat. Durch Jesus können wir Gott wieder ähnlich werden. Ihm, wie aus dem Gesicht geschnitten. Alles soll wieder werden, wie es am Anfang einmal war. Wieder sehr gut. Die Frage ist nur, will ich das? Mache ich Gottes Plan zu meinem Plan? Gott übt keinen Zwang aus, aber er zieht. Er zieht durch das Kreuz in seine offene Arme. Die Geschichte, die so gut begann, die soll nicht im Chaos enden. Gott möchte, dass die Geschichte mit dir und ihm gut ausgeht. Gott plant für diese deine Liebesgeschichte mit ihm ein Happy End. Ich möchte beten. Vater, es tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe, dass ich dich in meinem Leben immer wieder ausklammere. Ich danke dir, dass du mir im Namen deines Sohnes meine Alleingänge vergeben hast und meine Schuld von gestern, meine Schuld von heute. Und auch schon meine Schuld von morgen. Vater, ich sag neu Ja zu deinem Plan mit mir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es du gut mit mir meinst, nur gut. Ich möchte mit dir leben, als dein Gegenüber. Vater, ich danke dir für deine Liebe, die mein Verstehen, mein Begreifen übersteigt. Danke, dass du mich dennoch liebst. Und weil du mich liebst, kann ich lieben. Dich meine Nächsten, mich selbst. Ja, Vater, ich will lieben, denn dafür hast du mich geschaffen. Amen.